Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Guten Tag, ich bin Gesa Ufer und Sie hören den Kompressor-Podcast. Der talentierte Mr. Philbrick, so könnte die Hollywood-Verfilmung dieses unglaublichen Stoffes heißen. Inigo Philbrick ist ein junger Kunsthändler aus bestem Hause, hervorragend ausgebildet, gesegnet mit einem ausgewiesen guten Näschen für The Next Big Thing. Ein echter Shootingstar unter den Kunsthändlern. Als klar wird, dass Philbrick einige sehr unsaubere Geschäfte eingefädelt hat, da taucht er kurzerhand unter. Jetzt hat das FBI den 27-Jährigen auf einer Südseeinsel aufgespürt und festgenommen. Der Fall macht einiges über die grundsätzlichen Strukturen auf dem aktuellen Kunstmarkt deutlich. Tobias Timm ist Journalist und hat gerade gemeinsam mit Stefan Koldehoff ein sorgfältig recherchiertes Buch zum Thema geschrieben. Kunst und Verbrechen heißt es. Und was für ein Typ Inigo Philbrick ist, das hat uns Tobias Timm erklärt.
Ja, also der Inigo Philbrick ist Sohn eines Museumsdirektors aus den USA. Er kennt sich also sehr gut aus im Kunstbetrieb und hat dann früh angefangen, bei großen Galerien in London zu arbeiten und sich dort Wissen angeeignet und war dann bald ein kleiner Player. Er wusste, wo man teure Kunstwerke besorgen kann und wie man sie noch teurer weiterverkaufen kann. Und da ist er dann aber irgendwann auch in den Betrug abgerutscht. Da ist zum Beispiel der Fall eines Bildes von dem Künstler Rudolf Stingel, das Philbrick auch mit dem Geld einer deutschen Firma für 7 Millionen Dollar gekauft hatte. Und dieses Bild sollte dann weiterverkauft werden für 9 Millionen Dollar, also 2 Millionen Dollar Profit machen. Als dieser Verkauf dann aber stattfand und das Bild weniger, nämlich nur 6,5 Millionen Dollar erzielte, meldeten sich plötzlich auch zwei weitere Firmen, denen Inigo Philbrick dieses Bild zu teilen oder ganz verkauft hatte. Also er hatte Kunstwerke mehrfach verkauft.
Jetzt ist ja Philbrick in diesem sogenannten Investmentsektor des Kunstmarktes tätig gewesen. Wie muss man sich den eigentlich vorstellen? Also wie sehr geht es auf diesem Markt eigentlich noch um, sagen wir mal, sowas wie echte Leidenschaft am Werk?
Ja, also durch die steigenden Preise am Kunstmarkt in den vergangenen zwei Jahrzehnten sind da auch immer mehr Leute auf den Plan gekommen, die mit der Kunst vor allen Dingen schnelles Geld machen wollen. Also die wollen ein Kunstwerk nicht kaufen, um es sich zu Hause an die Wand zu hängen, sondern als Anlagemodell, um es zu flippen, wie das genannt wird, um es schnell weiterzuverkaufen mit einem großen Profit.
Warum ist ausgerechnet der Kunstmarkt denn so prädestiniert für Betrügereien? Also gibt es da keine Kaufverträge, keine Dokumentationen über Deals, sowas wie Sie das da gerade beschreiben? Das muss doch in irgendeiner Weise schon mal vorher jemandem auffallen, oder?
Ja, der Kunstmarkt ist traditionell einer der unreguliertesten Märkte überhaupt. Da werden Deals per Handschlag gemacht. Es gibt kein Grundbuchamt für die Kunst oder auch keinen Fahrzeugbrief, wie wir ihn kennen, wenn wir ein Auto kaufen, in dem Besitzer und Vorbesitzer vermerkt sind oder eben auf dem Grundbuchamt festgehalten wird, wem gehört eine Immobilie. Das gibt es bei Kunstwerken nicht. Deswegen sind da ganz freie Geschäfte möglich und eben der Betrug aber auch sehr leicht. Es war bis vor kurzem in Europa auch noch möglich, Kunstwerke mit Geldern zu kaufen, deren Herkunft unklar war. Und viele dieser Deals werden auch in den sogenannten Freeports abgewickelt. Das sind riesige Lagerhallen, die wie Tresore gesichert sind und in denen man steuerfrei und auch ohne die Kontrolle irgendwelcher staatlicher Organe Deals abwickeln kann, Geschäfte, Kunstwerke verkaufen von einer Firma meistens zur anderen. Das sind dann quasi die Darkrooms des globalen Kunstmarktes.
Was ich so widersinnig finde, ich hatte bisher immer gedacht, je weniger Werke es von einem Künstler oder einer Künstlerin gäbe, desto kostbarer würde dann jedes einzelne. Aber hier geht die Entwicklung in eine völlig andere Richtung.
Genau, also zum Beispiel die teuersten Künstler auf dem internationalen Kunstmarkt sind ja Pablo Picasso oder Andy Warhol. Und das sind eben gerade Künstler, die besonders viele Werke geschaffen haben. Dadurch sind diese Werke auch einfacher als quasi Aktien zu handeln. Sie können öfters umgesetzt werden. Sie tauchen laufend bei Auktionen oder auf Kunstmessen auf, verschiedene Werke dieser Künstler, und können immer neue Millionenpreise erzielen, wodurch dann auch wieder der Wert aller anderen Tausenden von Kunstwerke, die diese Künstler geschaffen haben, steigt.
Herr Timmen, Sie beschäftigen sich seit Jahren mit der Kriminalität in der Kunst. Der Fall Inigo Philbrick, der ist ja auch deshalb so faszinierend, weil Kunstbetrug für viele immer noch so was, ja, schlitzohrig Raffiniertes hat. Viele stellen sich da vielleicht so einen Betrüger vor wie so einen intelligenten Gentleman, der im Grunde Leute beklaut, denen es eigentlich ja auch nicht so wirklich wehtut. Ist das ein völlig falsches Bild?
Ja, also Inigo Philbrick, für den ja auch die Unschuldsvermutung gilt, das ist ein schicker, eleganter, junger, gut aussehender Typ, der das Leben genossen hat. Aber dahinter stecken natürlich Strukturen, Offshore-Firmen, sonderbare Geldgeber, die nicht so elegant oder schön sind, sondern da geht es eben um den reinen Profit, um das ganz große Geld. Dadurch gerät eben auch die Kunst in den Hintergrund. Diese Kunstwerke, die für diese Millionensummen gedealt werden, die verschwinden eben in Depots, so war das auch im Fall Philbrick wieder. Die verschwinden und sie können nicht mehr von uns Betrachterinnen und Betrachtern angeschaut werden. Also insofern schaden diese betrügerischen Deals auch der Kunst und uns Betrachtern.
Sagt Tobias Timm. Sein neues Buch Kunst und Verbrechen, das er gemeinsam mit Stefan Koldehoff geschrieben hat, ist im Galliani Verlag erschienen und bietet eine Art Kompendium zu allerlei Verbrechen, die es im Zusammenhang mit Kunst inzwischen gibt. Um echte Newcomer im Kunstbetrieb geht's in unserer zweiten Podcast-Ausgabe. Mehmet und Kasim Akal sind Cousins und gemeinsam machen sie Kunst, die gerade von München aus ziemlich durch die Decke geht. Ihre Mission? Hip-Hop und Graffiti und vor allem mehr Liebe in die Kunst zu bringen. Wie das genau aussieht, hören Sie in der zweiten Folge unseres Kompressor-Podcasts.